DW Menschen und Märkte.
Deutsche Bank mit Gewinn, aber vielen Problemen. Außerdem, Finanzmärkte werden nervös wegen Griechenland. Und ein Zentralbanker kritisiert die deutsche Kanzlerin Merkel. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Deutschlands größtes Geldhaus, die Deutsche Bank, legte heute ihre Bilanz über das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Die Zahlen fielen besser aus als erwartet und doch hat die Bank gewaltige Probleme. Das zeigte sich schon daran, wie die Jahresbilanz präsentiert wurde. Aus Frankfurt Judith Kösters.
Normalerweise laden Unternehmen und auch Banken im Januar oder Februar zur großen Jahrespressekonferenz ein, um ihre Geschäftsergebnisse vom Vorjahr zu präsentieren. Und versuchen dabei natürlich, sich im besten Licht darzustellen, Erfolge hervorzuheben, Misserfolge kleinzureden. Wenn der Vorstand der Deutschen Bank seine Ergebnisse vorstellt, kommen normalerweise locker 100 Journalisten oder mehr. Nicht so in diesem Jahr. Die Pressekonferenz fiel aus, beziehungsweise fand virtuell am Telefon statt. Zusätzlich gab es auf der Website der Bank zwei kurze, recht trocken abgelesene Videobotschaften der beiden Vorstandschefs Anshu Jain und Jürgen Fitschen.
Im Jahre 2014 hat sich die Deutsche Bank zu einer stärkeren, sichereren und ausgewogeneren Bank entwickelt,
sagt Fitschen in der Videobotschaft. Stärker, sicherer, ausgewogener klingt erstmal gut, heißt aber übersetzt auch, besonders viel Geld verdient haben wir nicht. 1,7 Milliarden Euro sind es unterm Strich. Macht eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von 2,7%. 12% hatten Fitschen und Jain bei ihrem Einstand als Chefs der Bank vor etwa 2,5 Jahren versprochen, also mehr als viermal so viel. Dass die Bank nach wie vor viel weniger Geld verdient als große internationale Wettbewerber, liegt zu einem großen Teil an den zahlreichen Rechtsstreitigkeiten, in die die Bank verwickelt ist. Analysten hatten vor allem für das letzte Quartal des Jahres noch viel schlechtere Ergebnisse erwartet, weil sie damit gerechnet hatten, dass die Bank noch einmal zusätzlich etwa 800 Millionen für Rechtsrisiken zurücklegen muss. Dass es dann nur 200 Millionen waren, rettete der Deutschen Bank die Bilanz. Finanzvorstand Stefan Krause musste allerdings einräumen, die Zahl der Gerichtsverfahren, in die die Deutsche Bank verwickelt ist, hat sich nicht, wie gehofft, reduziert, sondern liegt nach wie vor bei rund 6.000. Viele mögliche Rechtskosten seien also nach wie vor gar nicht absehbar und tauchten deshalb noch gar nicht in den Zahlen auf.
Sie sehen ja auch in den Rückstellungen, dass leider einige der materiellen großen Themen auch noch nicht abgearbeitet werden konnten und wir deshalb natürlich im Jahresverlauf lange nicht so viele Rückstellungen hatten, wie wir geplant hatten.
So relativieren sich die unerwartet guten Zahlen der Bank also schnell wieder. Hinzu kommt, selbst wenn man die Rechtsstreitigkeiten und ihre Kosten herausrechnet, steht die Deutsche Bank nicht besonders gut da. Dass sie in diesem Jahr die Pressekonferenz in ihrer üblichen Form ausfallen ließ, lag vor allem auch daran, dass der Vorstand derzeit keine Strategie für die Bank hat. Man arbeite an der neuen Zukunftsstrategie, hieß es. Im zweiten Quartal wolle man sie vorstellen. Fürs Erste gilt also in Sachen Strategie kein Kommentar. Der unabhängige Finanzanalyst Dieter Hein hat eine klare Vorstellung, wo es für die Bank hingehen müsste. Weg vom Investmentbanking. Das sei allerdings schwer, solange mit Anshu Jain als Co-Vorstandschef und Paul Achleitner als Aufsichtsratsvorsitzender vor allem gestandene Investmentbanker am Ruder seien.
Eine überzeugende Strategie wäre, und das haben die allermeisten Banken in Europa gemacht, das Investmentbanking, das einfach nicht mehr profitabel betrieben werden kann in diesem Ausmaß, zurückzufahren und dafür das klassische Bankgeschäft zu stärken. Dann allerdings müsste das mehr oder weniger komplette Management ausgetauscht werden, weil Investmentbanker können eben kein klassisches Bankgeschäft.
Das klassische Privatkundengeschäft übrigens lief an sich zuletzt etwas besser. Die Gewinne im vierten Quartal wurden allerdings fast komplett aufgefressen, weil die Bank ihren Kunden nach einem Gerichtsurteil 330 Millionen Euro an Kreditbearbeitungsgebühren zurückerstatten musste. Egal also, wo man derzeit hinschaut, die Deutsche Bank quält sich mit Gerichtskosten und Strafzahlungen. Kein Wunder, wenn man da als Vorstand keine Lust auf einen großen Auftritt hat.
Es läuft nicht rund für die Deutsche Bank, Judith Kösters berichtete. Wie die Zahlen nun zu interpretieren sind und welche Aufgaben die Doppelspitze der Bank zu bewältigen hat, dazu befragte mein Kollege Thomas Spahn den Bankexperten Hans-Peter Burkhoff. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim.
Herr Burkhoff, 1,7 Milliarden Gewinn 2014 nach 0,7 im Geschäftsjahr 2013. Ist das schon die Trendwende zum Besseren?
Es ist zumindest deutlich besser, aber bei der Größe der Deutsche Bank ist es immer noch nicht viel. Das heißt also, die Deutsche Bank hat sicher noch viel Potenzial nach oben. Aber sagen wir mal so, es nimmt so ein bisschen den Druck vielleicht weg von den Leuten, die diesen kulturellen Wandel in der Deutschen Bank wollten und die natürlich immer den Vorwurf bekommen haben, das zahlt sich nicht aus, lass uns lieber weitermachen wie bisher, da haben wir doch so tolle Gewinne gemacht in der Vergangenheit.
Wohin führt denn dieser Wandel? Ausgerechnet der Investmentbereich ist die Cash-Cow des Konzerns, aber mit dem Zukauf der Postbank war man doch auf dem Weg zur Universalbank, oder doch nicht?
Naja, jetzt stellt man fest, dass man da wahrscheinlich doch nicht so gut drin ist und dass man das vielleicht doch lassen sollte. Die Deutsche Bank ist immer noch im Grunde genommen ein Zwitter. Sie ist einerseits Investmentbank und sie ist andererseits natürlich Partner, vor allem der größeren, der internationaleren deutschen Unternehmen. Und in beiden Rollen sollte sie erfolgreich sein. Und wenn die Investmentbank natürlich die Cash-Cow ist, dann hat das natürlich auch was mit der Verteilung von Gewinnen zu tun. Also möglicherweise macht man Geschäfte, weil man Partner an anderer Stelle ist, weil man an anderer Stelle vertrauensvoll zusammenarbeitet und dann eben für die wirklich guten Geschäfte auch als Partner die erste Wahl ist. Also ich glaube nicht, dass man das so sauber trennen kann und sagen kann, das ist jetzt die Cashflow und das andere brauchen wir eigentlich nicht.
Twitter ist ein gutes Stichwort. Es kann nur einen geben, heißt es im schottischen Freiheitskampf beim Highlander. Bei der Deutschen Bank gibt es zwei. Ist das eine gute Aufstellung für die Führung eines so großen Geldhauses?
Ich würde mal sagen, das ist im Moment ein gewisses Sicherheitsnetz, weil wahlweise wird der eine dieser beiden und dann wieder der andere unter Beschuss genommen. Und dann hat man wenigstens eine gewisse Kontinuität, weil nicht immer alle gleichzeitig unter Beschuss sind. Also in dieser Krisensituation ist das vielleicht keine dumme Strategie gewesen. Und ob wirklich immer nur einer führen kann, ob man das nicht auch partnerschaftlich machen kann, ach, das ist eine Frage des Managementstils, eigentlich der Kooperative, ja, was eigentlich ein bisschen moderner als der alte Patriarchische, wo nur einer das Sagen hat.
Manche Tandems sind allerdings schon gestrauchelt. Wie weit ist denn die Deutsche Bank noch von der Weltspitze der Branche entfernt, wo sie ja erklärtermaßen hin will?
Wie wollen Sie die Weltspitze definieren? Die Deutsche Bank ist in ihrer Art einzigartig. Insofern ist sie schon Weltspitze in dem, was sie macht. Aber natürlich gibt es andere, die viel, viel mehr Gewinn machen. Nur ich würde die Qualität einer Bank, nun gehört die Bank mir nicht, aber ich würde auch deswegen die Qualität einer Bank nicht unbedingt daran messen, wie viel Gewinn sie macht, sondern was sie leistet. Und da leistet die Deutsche Bank in Deutschland schon eine ganze Menge. Also wir sollten das nicht schlecht reden, was wir in der Deutschen Bank haben. Auch wenn natürlich ganz, ganz viele Probleme, ganz, ganz viele Fehlleistungen der Vergangenheit unbedingt bereinigt werden müssen. Nur die ganz Großen, die mit ihr konkurrieren, die müssen alle diese Fehler und Missetaten der Vergangenheit bereinigen.
Bankexperte Hans-Peter Burkhoff war das. Die Fragen stellte Thomas Spahn. Zu unserem nächsten Thema, Griechenland. Der neue Regierungschef Alexis Tsipras hat kurz nach seiner Vereidigung ein erstaunliches Tempo an den Tag gelegt und bereits einige Sparmaßnahmen seines Vorgängers wieder rückgängig gemacht. An den Finanzmärkten ist das nicht gut angekommen. Die Kurse für Aktien und Staatsanleihen brachen gestern regelrecht ein. Warum haben Anleger so heftig reagiert und wovor haben sie Angst? Ulla Herrmann hat darüber mit Akteuren an der Frankfurter Börse gesprochen.
Griechenland wagt die Machtprobe mit der Europäischen Union. Im Rekordtempo stoppt die neue Regierung die Reformen des Vorgängers. Tausende Beamte sollen wieder eingestellt werden. Privatisierungen werden auf Eis gelegt. Außerdem fordert die von der Linkspartei Syriza angeführte Regierung ein Ende des Sparprogramms. Ministerpräsident Alexis Tsipras verlangt von den internationalen Geldgebern obendrein einen Schuldenschnitt.
In der Tat eine große Überraschung. Niemand hat damit gerechnet, dass Tsipras die rhetorischen Zügel so schnell anzieht. Aber das muss er natürlich tun als Populist. Er muss die eigenen Reihen schließen in dieser unmöglichen Koalition zwischen extrem links und extrem rechts. Und daher rührt diese Rhetorik und das hat die Märkte kalt erwischt.
So Nikolaus Heinen, Volkswirt bei der Deutschen Bank. Die Anleger reagierten nach der Wahl geschockt. Gleich scharenweise flüchteten sie aus griechischen Aktien. Die Athener Börse brach dramatisch ein. Milliarden wurden so auf einen Schlag vernichtet.
Investoren sind ja immer darauf bedacht, eine gute Rendite auf ihre Projekte zu erzielen. Und diese Rendite ist gefährdet, wenn die Wirtschaftspolitik unberechenbar wird.
Und Robert Halver, Kapitalmarktexperte bei der Baader Bank, erklärt:
In Griechenland wird durchaus die Angst vor einem Austritt des Landes aus der Eurozone gespielt. Das sieht man an Aktienmärkten, an den Staatsanleihenmärkten, aber eben nicht in den anderen Ländern, auch nicht in Portugal, Italien, Spanien. Das heißt, die Angst ist nicht stark ausgeprägt, dass nach einem griechischen Austritt aus der Eurozone Überschwappungseffekte auf andere Länder der Eurozone stattfinden.
Nur in Griechenland wird die Lage immer brenzliger, warnt Volkswirt Nikolaus Heinen.
Bis Ende Februar muss Griechenland eine neue Perspektive auf eine Verlängerung seines Rettungspakets haben. Diese Verlängerung des Rettungspakets wird es natürlich nur geben, wenn die Europartner zustimmen. Zustimmen werden sie nur, wenn Tsipras weitere Zugeständnisse beim Reformkurs macht. Eine Einigung ist zurzeit noch nicht in Sicht, von daher dürfte sich die Lage in den nächsten Wochen weiter verschärfen.
Alarmstimmung deshalb bei Investoren. Die Renditen für griechische Staatsanleihen steigen wieder dramatisch an. Um zeitweise bis zu 17% sogar. Dazu Händler Fidel Helmer.
Wer ist denn in dieser jetzigen Situation noch bereit, Griechenland Geld zu leihen? Das heißt, die Renditen werden kräftig ansteigen und das kostet natürlich dann wieder Griechenland Geld.
Geld, das Griechenland nicht hat. Die Europäische Union will nun mit dem neuen griechischen Ministerpräsidenten reden. Fidel Helmer hofft,
die werden ihm dann schon sagen, wo es lang geht.
Falls es jedoch zu keinem Kompromiss kommt, rechnet Kapitalmarktexperte Robert Halver sogar mit einem Austritt Griechenlands aus dem Euro.
Man wird sagen, es ist sehr schade. Es ist auch sicherlich zunächst mal eine massive Marktirritation zu erwarten. Aber etwas weiter gedacht wird man sagen, es hat wohl nicht funktioniert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Griechenland hält das enge Korsett der Eurozone wirtschaftlich nicht aus.
Davon ist Händler Oliver Roth schon lange überzeugt.
Zunächst einmal wird miteinander gesprochen, da wird man versucht, miteinander umzugehen, miteinander auszukommen. Aber in einer Long, sage ich schon seit vielen Jahren, gehe ich fest davon aus, dass Griechenland früher oder später aus dem Euroraum ausscheiden wird.
Der Poker mit der EU kann dauern. Unterdessen schlägt die neue griechische Regierung neue Töne an. Sie flirtet sogar mit Russland.
Die Annäherung der neuen griechischen Regierung an Russland ist ein typisches strategisches Verhalten. Damit werden sie nicht weit kommen, denn die Europartner haben derartiges Abweichlerverhalten in der Vergangenheit bei Griechenland schon oft festgestellt. Sie werden sich diesmal nicht in dem Maß erpressen lassen, wie das in der Vergangenheit der Fall war.
Herr Putin hat ja selbst größte finanzielle Probleme und er wird natürlich, um die Situation auskosten zu können, durchaus bereit sein, Griechenland trotzdem Geld zu leihen.
Dies aber macht alles noch schlimmer. Wie auch immer der Poker mit der EU ausgehen wird, an der Börse ist man überzeugt, die neue griechische Regierung hat das Vertrauen der Investoren erst einmal gründlich verspielt.
Soweit die ziemlich pessimistische Sicht von Akteuren an der Frankfurter Börse. Dass man die Dinge aber auch ganz anders sehen kann, zeigt Mark Carney. Das ist der Chef der Bank of England, also der britischen Zentralbank. Normalerweise drücken sich Zentralbanker eher technisch verklausuliert aus. Carney dagegen fand deutliche Worte. Deutschland müsse Griechenland helfen. Aus London, Stefanie Pieper.
Nicht zu Hause in London, sondern bei einem Besuch in Dublin, also bei einem Abstecher in ein Euroland, fand Mark Carney ungewöhnlich klare Worte. Der kanadische Chef der Bank of England sagte, der Euro werde nicht funktionieren, solange die Mitgliedstaaten keine gemeinsame Steuer- und Ausgabenpolitik verfolgten. Um die Probleme von heute zu lösen und die von morgen zu verhindern, müsse die Eurozone finanzielle Risiken gemeinsam tragen, so Carney weiter. Er garnierte dies mit einem kaum verhohlenen Appell, insbesondere an Deutschland. Der verordnete Sparkurs sei der falsche Weg und riskiere, Europa ein verlorenes Jahrzehnt zu bescheren. Zwar erwähnte Carney die Bundeskanzlerin nicht direkt, er stimmte aber in den Chor ihrer Kritiker, insbesondere aus den USA und eben Großbritannien, ein. Politische Beobachter in London werteten Carneys Aussagen als Aufruf an Berlin, Athen Schulden zu erlassen, die Sparvorgaben zu lockern und aus Deutschland mehr für das Wachstum in Europa zu tun. Von der Politik der schwarzen Null, die Bundesregierung verfolgt, hält der britische Zentralbankchef offensichtlich nicht allzu viel. Carney begrüßte die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentralbank, Staatsanleihen der Euro-Länder zu kaufen und damit die Konjunktur zu stimulieren. Er machte jedoch klar, dass er dies nicht für ausreichend hält, um der anhaltenden Krise zu begegnen. Die Währungsunion brauche einen Mechanismus, um fiskalische Souveränität gemeinsam zu tragen. Es gibt einen, der all dies besonders gern hören wird, der neue griechische Regierungschef Alexis Tsipras.
Mit diesem Bericht von Stefanie Pieper sind wir am Ende der Sendung. Thomas Schmidt in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.